Jacobi und Schönwetter.
Hallöchen und herzlich willkommen bei Jacobi und Schönwetter. Ich bin Pia Jacobi.
Und ich bin Stefan Schönwetter.
Und wir sprechen jeden Monat über Bildung im Interwebs. Warum? Weil wir das Internet lieben und davon überzeugt sind, dass wir mehr über digitale Bildung sprechen sollten. Los geht's!
Hi Pia.
Hi Stefan.
Da sind wir wieder, haben es wieder geschafft zusammenzufinden. Wir haben auch ein Spitzenthema heute mitgebracht, das wir bearbeiten oder besprechen wollen, nämlich Fake News. Das hat ja auch eine gewisse Relevanz. Wir haben Europawahl, wir haben Landtagswahlen. Überhaupt, Fake News sind ja auch unabhängig von Wahlen immer da. Dasein ist auch das richtige Stichwort. Wir hatten jetzt eine kleine Pause. Wir freuen uns, dass alle wieder im Land sind. Du warst in Mexiko, hast Mexiko genossen und vielleicht hast du eigentlich in Mexiko irgendwas erlebt in Sachen Digitalisierung, wo du gedacht hast, Mensch, entweder das hat mich richtig beeindruckt oder in Deutschland können wir doch einige Sachen ganz gut.
Also traurigerweise ersteres. Und traurigerweise ist die Sache, die mich beeindruckt hat, eine, die in vielen Teilen der Welt selbstverständlich ist, nur in Deutschland nicht, dass man überall mit Karte bezahlen kann. Und zwar völlig problemfrei. Ja, also das ist so, weißt du, so die Digitalisierung im Alltag, die einfach dir das Leben so viel einfacher macht. Ja, also der kleine Taco-Stand in Mexiko kriegt das hin. Warum die Bäckerei bei mir um die Ecke nicht? Aber gut. Und in die andere Richtung, aber tatsächlich auch Bezahlung. Wir waren in der Nähe von Mexico City an den berühmten Pyramiden von Teotihuacan. Ich habe lange gebraucht, bis ich es aussprechen konnte. Und das ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und dort kannst du deinen Eintritt für diese archäologische Stätte nur bar bezahlen. Das fand ich ein bisschen random, die Aufteilung. Aber gut, das Thema Bar- und Kartenzahlung hat mich auch im Urlaub begleitet. Ansonsten tolles Land. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für alle, die es interessiert. Fahrt hin, es ist schön.
Wer möchte, dass Pia nochmal eine Sonderfolge zu Mexico City macht, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt Pia einfach direkt an. Ich bin mir sicher, Pia führt als Reiseguide durch ihre Erfahrung, so wie man früher eben diese Dia-Shows mit der Familie gemacht hat.
Aber ich möchte eigentlich auch mit so einem Regenschirmchen vor so einer Gruppe vorweglaufen und dann mein Wissen preisgeben, meinen Erfahrungsschatz.
In welches Land war das? Das muss ich nochmal gucken. Da habe ich das erste Mal sowas gesehen, so eine Reisegruppe. Alle, die zur Reisegruppe gehören, haben Headsets bekommen. Und der Tourguide, der die Leute durch die Stadt geführt hat, hat dann in so ein kleines Mikrofon gesprochen und alle haben das quasi per Funk übertragen bekommen. Fand ich mega, dass das erst jetzt so auf den Markt kommt. Weil es so viel angenehmer ist, dann diese Touristengruppen in der Stadt zu haben, wenn nicht die ganze Zeit jemand irgendwie über den Platz schreit und man mitbekommt, okay, du erzählst hier ganz viele wundervolle Sachen, aber so richtig stimmt es auch nicht. Aber das fand ich ein Gamechanger im Touristenguiden.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich ein kleines Aber, weil ich das Gefühl habe, dass die Gruppen dadurch noch mehr im Weg stehen, als sie es eh schon oft tun. Also wir leben in einem der touristischsten Gebiete Deutschlands, würde ich sagen. Du kennst das, wenn du mit dem Fahrrad durch Berlin-Mitte radeln möchtest und willkürlich Gruppen stehen bleiben. Und ich habe den Eindruck, dass wenn also die Leute schon mit Gucken beschäftigt sind und dann auch noch so sehr mit Zuhören, weil sie diese Kopfhörer drauf haben, dass sie noch weniger Blick für ihre Umwelt haben. Also ja und nein. Es hat Gutes und Schlechtes, aber es ist auf jeden Fall eine faszinierende Neuerung.
Ich bin dem aufgeschlossen gegenüber. Ich finde, dem muss man eine Chance geben, dass die Touristen sich darauf einstellen können, dass sie quasi mit der neuen Technik auch wachsen können, damit sie auch stetig lernen, zuzuhören, anzuwenden und dann auch zu verstehen, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr so nah in der ersten Reihe bei der Person stehen, die spricht. Ich kann auch einfach mich ein bisschen lockerer irgendwo verteilen und es dann vielleicht den Menschen etwas angenehmer machen.
Das stimmt. Vielleicht gibt es auch Headsets mit Sprachübersetzungssoftware,
ja,
dass du viel, viel mehr Sprachen anbieten kannst, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die touristischen Gruppen mittlerweile so weit sind, aber das wäre natürlich cool, ne? Wenn du dann nicht auf die Fremdsprachen also nicht irgendwie auf vielleicht gute, vielleicht nicht so gute Fremdsprachenskills deines Guides angewiesen bist, sondern vielleicht auch jemanden hast, der jetzt irgendwie also wahnsinnig versiert ist, was die Geschichte und die Kultur eines Ortes angeht, aber brutal schlecht Englisch leider nur spricht, dem könntest du ja Abhilfe schaffen. Oder wenn du aus, wenn du eine Sprache sprichst, die nicht so häufig ist, die jetzt nicht Englisch, Spanisch, Französisch, Mandarin ist. Vielleicht, who knows? Vielleicht hat jemand schon mal so eine Tour gemacht und kann uns diese Frage beantworten.
Ich glaube, du hast da gerade einen Unicorn-Startup am Wickel, die automatische KI-Übersetzungssoftware, Instant-Übersetzung jeder Sprache für die Touristensituation. Die KI ist gefüttert mit Keyfacts von den Routen, die abgelaufen werden, um gezielt zu übersetzen mit den historischen Fakten. Ich glaube, Da hast du eine Unternehmensidee am Wickel.
Bin an einer ganz heißen Sache auf der
ganz
Spur.
Heiße Sache. ganz heiße Sache, Europawahl, Fake News.
Ja.
Du bist ja Kommunikationsexpertin.
Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Wie schützt du dich denn davor, auf Fake News hereinzufallen?
Also erstmal, es ist wahnsinnig schwer, ne? Es sind so viele Nachrichten in der Welt. Es kommen jeden Tag tausende neue Nachrichten dazu. Und ich nehme das hier nichts vorweg. Wir machen die Folge kurz. Der wichtigste Tipp ist, prüft eure Quellen. Kurz zusammengefasst. Alles,
okay,
was ihr zum Thema Fake News It's a Wrap wissen könnt. Es ist Quellenstudium. In den letzten Wochen und Monaten waren wir, oder auch Jahren, waren wir sehr, sehr stark begleitet in den Nachrichten von News aus Kriegs- und Krisengebieten. Und ganz oft kommt da eine Information dazu. Also achte mal drauf, wenn du Nachrichten hörst und sowas. Also aus nicht bestätigten Quellen wurde berichtet, dass, weiß ich nicht, so und so viele Menschen bei einem Luftangriff ums Leben gekommen sind, um jetzt direkt mal ein schön plakatives Beispiel zu nehmen. Oder aus dem russischen Krieg in der Ukraine sind immer wieder Bilder aufgetaucht, auch gerade für russische Propaganda benutzt worden, die Szenarien zeigen oder die Szenen zeigen, die Jahre her sind, also die gar nicht aus dem jetzigen Krieg sind, sondern schon viel, viel älter sind. Es werden mittlerweile mit Hilfe von KI werden Deepfakes erstellt, also Videos, Sprachaufnahmen, die so täuschend echt sind, dass es für Laien und ExpertInnen gleichermaßen schwierig ist, sie zu erkennen. Und wir können nur versuchen, uns davor zu schützen, indem wir prüfen, von wem kommt diese Nachricht überhaupt, woher kommt diese News. Wir können mit unseren eigenen Sinnesorganen zusätzliche, ich sag jetzt mal so, Sicherheitsstufen einbauen, also gucken, ergibt es Sinn, wenn eine Person spricht, ist es ein normales Sprachmuster oder hört sich das irgendwie abgehackt an? Passen Mundbewegungen und Ton nicht zueinander? Hat eine Person auf einem Foto zwei Hände oder auf einmal vier, weil die KI irgendwo geglitscht hat oder versagt hat? Ne? Also du musst aufmerksam sein und das ist nicht immer einfach und auch große News-Outlets fallen auch mal auf Fake News rein. Und da kommen wir auch klar, also dann ist halt auch eine Sache, ne, zu unterscheiden, ist etwas eine Fehlinformation oder ist etwas eine Desinformation? Also das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Ebene, die wir in unserer Beurteilung mit aufnehmen müssen. Also beide Informationen sind falsch, aber der große Unterschied ist, dass eine Fehlinformation nicht mit der Absicht veröffentlicht wurde, zu täuschen, sondern auf einer falschen Annahme zum Beispiel beruht oder auf einem Übersetzungsfehler oder sowas. Also dass man, keine Ahnung, dass zum Beispiel Städtenamen verwechselt werden oder sowas. Die werden dann aber meistens später auch korrigiert. Also das sieht man ja dann auch oft in Artikeln, dass unten drunter steht, in einer vorherigen Version dieses Artikels haben wir geschrieben, das haben wir korrigiert. Und die Desinformation entsteht oder wird verbreitet mit der Absicht, wird kreiert, wird verbreitet mit der Absicht, wirklich gezielt falsche Informationen zu verbreiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, um über die tatsächliche eigene Situation hinweg zu täuschen. Also Russland verbreitet wohl, also auch das kriegen wir immer nur aus Quellen mit, verbreitet wohl innerhalb der russischen Medien Desinformationen darüber, wie viele russische Menschen in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Westliche Schätzungen haben mittlerweile Zahlen hochgerechnet, aber die russische Seite verbreitet Desinformationen auf der Seite. Genauso versuchen zum Beispiel russische Hacker, Desinformationen in westliche und europäische Netzwerke einzuschleusen. Also bei uns mit Desinformationen für ein Bröckeln der zum Beispiel unserer Haltung gegenüber der Ukraine zu erwirken. Also dass Russland versucht, durch Desinformation zum Beispiel zu suggerieren, dass die Ukraine Kriegsverbrechen begeht. Damit die Menschen in Europa sagen, wir unterstützen dieses Land nicht mehr, sondern wenden uns von der Ukraine ab, was wiederum natürlich Vorteile für Russland hat, weil weniger Waffenlieferungen, weniger finanzielle Unterstützung. Wir nehmen keine Menschen mehr auf, die aus der Ukraine in EU-Staaten flüchten. Also so eine ganze Kaskade, die damit untergeht. Also wir versuchen uns davor zu schützen, wir versuchen es so gut wie es geht. Und es klappt nicht immer, aber man muss dranbleiben. Man muss dranbleiben. Gott, habe ich gerade viel geredet.
Aber das ist vollkommen okay. Und wir wollen ja, dass du das einmal so aufdröseln kannst. Ich frage mich, da waren ja jetzt schon mehrere Sachen drin. Ne? Das eine ist eben auch schon nochmal die klare Unterscheidung von Falschinformationen. Fehler können passieren, auch in einem Journalismus mit hohen Qualitätsstandards, genauso wie einer Bloggerin einen Fehler passieren kann oder man irgendwie auf Social Media einfach was Falsches schreibt.
Satire ist auch, ja. Ne, auch das fällt in die Definition Fehlinformationen rein.
Und das andere ist eben das wirklich bewusste Verbreiten von falschen Informationen mit dem Ziel, Meinungen zu verändern, zu unterminieren. So, du hast das ja gerade an dem für uns ja irgendwie so omnipräsenten Beispiel von, es herrscht irgendwie in der Nähe Krieg und wo Krieg ist, ist eben auch immer Fehlinformation. Du hast eigentlich ja direkt gesagt, Quellenkunde ist das A und O zu überprüfen. Ist das vertrauenswürdig? Also gibt es da überhaupt Quellen, die genannt werden? Sind die Quellen richtig? Wirklich auch Texte und Aussagen in diesen Texten zu prüfen? Was ich mich aber frage, gerade auch nochmal mit Blick auf Kinder und Jugendliche, ne, man scrollt so durch das Internet, das ist ja das eine, ne, manchmal ja aber auch im Gespräch, das ist ja nichts, was originär im Internet stattfindet. Fehlt ja häufig wahrscheinlich Zeit und der Anpackpunkt, ne, wo startet man eigentlich in seiner Quellenkunde? Ist das etwas, wo du sagst, ja, eigentlich ist das so ein Erfahrungsschatz, da man wittert, da ist jetzt was nicht sauber und dann lege ich los zu recherchieren? Oder gibt es so eine Art von Prüfraster, wo man sagt, okay, ne, jetzt zum Beispiel beim Medienmonitoring wird man ja wahrscheinlich relativ viele Nachrichten immer über solche Dienste bekommen. So mit diesem Raster sortiere ich eigentlich für mich schon mal eiskalt aus, dieses und jenes, das ist bestimmt irgendwie falsch, das beachte ich gar nicht.
Ja, gute Frage. Also ich muss eins vorne wegnehmen, es ist oft kompliziert und zeitaufwendig. Das heißt, auch wir haben nicht Zeit, um jede einzelne Quelle oder jede einzelne Nachricht zu prüfen. Ne? Das heißt, auch wir verlassen uns natürlich darauf, dass wenn zum Beispiel eine Nachricht von der DPA, also von der Deutschen Presseagentur kommt, dass die geprüft ist. Weil, also ich bin ja eine andere Abnehmerin als diese Nachrichtenagentur. Und wenn du Zweifel daran hast, deine Frage ist eine andere gewesen. Deine Frage war, ob man das lernt, dass man Zweifel bekommt. Ne? Also grundsätzlich würde ich immer eher einmal misstrauisch bleiben. Lieber einmal mehr gucken, ob mir was auffällt oder nicht, als eine Quelle zu verwenden, von der ich denke, so, ja, könnte passen, könnte aber auch nicht passen. Ne? Also im Zweifel verwende ich eine Quelle lieber nicht, bevor ich eine Quelle nehme, bei der ich mir nicht zumindest zu einem Großteil sicher bin, dass sie verlässlich ist oder dass sie geprüft ist. Ein offizielles, wie so ein offizielles Raster oder eine Handreichung dafür haben wir nicht. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich die Art und die Qualität von Desinformationen wahnsinnig schnell entwickelt. Und das ist ja so dieses alte Problem, ne? Es entsteht etwas Neues und es braucht erstmal Leute, die das analysieren und studieren, bevor die ihr Wissen darüber weitergeben können. Und bis dahin ist schon wieder die nächste Sache auf dem Markt. Also wir hinken auch da ja wahnsinnig hinterher. Meine Hoffnung ist, dass es irgendwo gute KI-Dudes gibt, die an einer KI arbeiten, die andere KI entdecken oder scannen kann. Also dass quasi eine KI, eine gute KI mir sagt oder für mich prüft, ob eine Nachricht, ob ein Bild, ob ein Video authentisch ist oder nicht. Das wäre toll. Das wird toll.
Ich habe das Gefühl, dass die smarten KI-Dudes daran arbeiten, die Desinformationstools herzustellen. Ich blicke da auf OpenAI und das Sora-Projekt, was ja erstmal marketingmäßig sehr, sehr stark rausgegangen ist mit nahezu fotorealistischen Bildern, die KI generiert werden sollen. Die ganzen überhaupt Bilder generierenden KIs, die wir jetzt ja schon ein paar Jahre haben, DALL-E, Crayon und was es alles so gibt, die natürlich auch schon, wie wir ja auch gemerkt haben, ne, in Anwendung sind, dass dann irgendwie Bilder durch das Netz zirkulieren, wo man denkt, ah, okay, cool, interessant. Nee, das kann nicht sein. So, und wir hatten gerade schon vorher gesprochen über das Papstbild, ne? Und
der Papst im Daunenmantel.
Ja, Franziskus im Daunenmantel. Und dass das Bild an sich eine unglaubliche ikonische Kraft hat und deswegen zieht es einen dann ja auch so an und man denkt so, ah, ist ein cooles Bild. Aber es hat ja nicht stattgefunden. Ne? Die Einbindung, das kann nie stattgefunden haben. Die ergibt sich mir aus meiner Lebenserfahrung, weil ich ein paar Päpste schon erlebt habe von Ratze und Johannes Paul und so mir klar ist, dass Franziskus als puritanisch ist das falsche Wort, aber er war ja für mehr Bescheidenheit in der katholischen Kirche.
Franziskanisch.
Ja.
Er ist doch Franziskaner, oder? Warte, er ist nicht Franziskaner.
Ach, oh.
Fehlinformation.
Ist da ein neues Schisma entstanden?
Nee, er heißt nur wegen Franz von Assisi, aber ist er Jesuit? Das muss ich jetzt kurz. Wie heißt der? Franziskus. Das ist, glaube ich, Jesuit.
Hat Franziskus auch einen Nachnamen eigentlich?
Nee, in seinem päpstlichen Titel nicht. Aber ja, er ist Jesuit.
Naja, Franziskus ist Jesuit.
Ja, aber er heißt ja, er hat ja einen bürgerlichen Namen. Jorge Maria Bergoglio.
Franziskus. Aber die Jesuiten sind ja auch so ein bisschen zurückgenommener und nicht so prunk und solche Sachen, ne? Und dann so, weil man irgendwie weiß, okay, Franziskus kommt aus dieser Ecke, ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass er da jetzt mit der Daunenjacke durch New York spaziert. Und da bin ich so, dass das Kontextwissen, das einen animiert, überhaupt zu prüfen, das wird natürlich größer und oder der Bedarf wird größer, dieses Kontextwissen zu haben. Und die Frage ist, wie geht man eigentlich vor? Ne? Also wie kann man dann etwas prüfen, wenn etwas viel zitiert ist und dann zum Beispiel eben das Franziskusbild von den Qualitätsmedien ja auch aufgegriffen wird als ein Internetphänomen. Das heißt, es ist irgendwo verifiziert. Das ist dann natürlich, Medien reproduzieren dann teilweise Falschnachrichten in dem Versuch, die Falschnachrichten zu entlarven oder die Desinformationskampagnen. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil über die Reproduktion im Internet Sachen wieder höher gerankt werden, reproduziert werden und dadurch einfacher gefunden werden, wenn man manche Sachen findet. Und da, glaube ich, einen Modus zu haben, ist etwas, was extrem anstrengend ist. Für junge Menschen auf jeden Fall, für Kinder alle auf jeden Fall, aber auch generell auch für viele alte oder ältere Menschen, da irgendwie Schritt zu halten und zu verstehen, ah ja, es gibt jetzt sowas wie eine KI, die macht jetzt einfach ein Video oder ein Bild von irgendetwas, das sieht echt aus. Ja, das ist, glaube ich, eine extrem anspruchsvolle Sache.
Es muss ja noch nicht mal ein Bild oder ein Video sein, sondern denk an diese Enkeltrick-Nummer per SMS. Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer. Kannst du mich hierauf zurückrufen? Zack, bumm. Kannst du mir 8.000 Euro schicken? Nee, also auch das ist ja eine Form von Fake News, wenn auch auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem, Schritt zu halten, ja, wahnsinnig schwierig. Du hast gerade eben von Kontextwissen gesprochen. Auch das funktioniert ja nicht immer, ne? Also du kannst ja nicht zu jedem, also es ist ja leider unmöglich, zu jedem Thema der Welt, ob es dich betrifft oder ob öfter betrifft oder seltener trifft, Kontextwissen oder Wissen und Kontextwissen zu haben, ne? Also als dieses Video kursierte Ende letzten Jahres von Bundeskanzler Scholz, in dem er angeblich ein AfD-Verbot gefordert hat, da war dieses Thema gerade in aller Munde, ne? Das hat gepasst und dann ist natürlich dann auch irgendwie, ist man natürlich auch irgendwie eher dazu geneigt, vielleicht dann zu sagen, so ja, das hat der gesagt, ne? Und das entweder gut zu finden oder total blöd zu finden. So, es ist super schwierig. Und dann halt irgendwie, ne, hast du das Kontextwissen? Reicht es, dass du weißt, dass Scholz gerade Kanzler von Deutschland ist? Und reicht es, dass du weißt, dass es die AfD gibt? Oder musst du mehr über die politische Debatte in dem Moment wissen oder über die Haltung des Kanzlers zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren oder nicht. Auch da so eine, ich sag's mal, so eine Range zu finden, wie viel Kontext musst du haben oder erkennen, ist super schwierig. Und jetzt gehe ich davon aus, dass jetzt irgendwie kleine Kinder seltener mit AfD-Verbotsvideos von Scholz konfrontiert werden. Aber viele Kinder und Jugendliche konsumieren ja heute schon ab einem recht frühen Alter regelmäßig Inhalte aus dem Internet und sind damit ja auch potenziell Desinformationen ausgesetzt. Wie kriegt man es hin, Kindern und Jugendlichen eine gute Portion kritisches Denken oder vielleicht auch so ein gesundes Maß an Misstrauen mitzugeben oder zu vermitteln und sie auch vielleicht auch zu motivieren, um sich dahinter zu klemmen und sowas. Also ich meine, Quellenstudium kann stinklangweilig sein. Es ist nicht immer hier so Sherlock-Holmes-Arbeit, dass du total spannende Sachen findest, sondern manchmal findest du halt auch einfach nichts oder es ist frustrierend oder sowas. Also die Hürden sind einfach wahnsinnig hoch. Und wer kann dabei helfen, diese Hürden zu verringern oder zumindest Starthilfe zu geben, um Anlaufschwierigkeiten in solchen Prozessen, die man erlernt, Starthilfe zu leisten, Anlaufschwierigkeiten zu überwinden. So.
Das ist nicht eine bestimmte Profession, das ist nicht ein bestimmter Ort wie die Schule oder das sind nur die Lehrkräfte, sondern da bin ich bei diesem klassischen Thema der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wo man sagt, die Bildung wird gestaltet durch die pädagogischen Fachkräfte, durch die Sorgeberechtigten und durch die Kinder/Jugendlichen, dass die gemeinsam darüber diskutieren und entscheiden, was eigentlich das Beste jetzt ist in Sachen Förderung, Entscheidungen rund um die eigene Bildungsbiografie. Auch wenn es hart ist, aber auch die Eltern müssen einfach da Arbeit leisten. So, die Eltern sind diejenigen, die sich einarbeiten müssen, die, ich sage jetzt Eltern, aber auch generell die Sorgeberechtigten, dafür zu sorgen, dass man mit Kindern über Themen spricht und eben sich darüber unterhält. Was sieht man auf Social Media? Was für Webseiten konsumiert man? Was für Filme konsumiert man? Muss ja nicht alles sofort in eine Verbotsdiskussion ausarten, aber wenigstens ein Gefühl dafür zu haben, welche Informationen die Kinder, Jugendlichen wahrnehmen und mit welchen Informationen sie konfrontiert werden. Das müssen Eltern leisten und müssen ein Gespür dafür entwickeln, wo interveniert werden muss, weil man kann jetzt nicht früh anfangen zu sagen, guck dir das nicht an, weil das ist jetzt nicht meine politische Auffassung, sondern man muss einen guten Grad finden, wann Kinder und Jugendliche eigentlich manipuliert werden, ne? Wo es nicht mehr um politische Bildung geht, sondern wo es um Manipulation geht. Und ich würde mich bei deiner Frage von einer ganz anderen Seite nähern. So, also ne, beim Quellenstudium sind wir d'accord, das ist eine zentrale Kompetenz und nicht nur für Fake News, sondern ganz generell in einer Welt voller Informationen des Wissens ist Quellenstudium eine transversale Kompetenz, ne, die ist überall irgendwo relevant. Für die pädagogische Perspektive würde ich eher fragen, Pia, wenn du Fake News platzieren wollen würdest, wie würdest du vorgehen? Das ist ja die spannende Frage. Wenn du jetzt eine Gruppe von 5 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren hast, wie würdest du mit denen das Fake News Projekt starten, um eine bestimmte Fake News auf den Weg zu bringen?
Social Media. Natürlich. Social Media. Also das ist für so Kinder und Jugendliche, nee, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, also Social Media ist, glaube ich, ein wahnsinnig einfacher Weg, um Desinformationen zu verbreiten. Du bist ja dadurch, dass du also gerade in zum Beispiel Videoformaten oder in so Kurzformaten wie TikTok, Instagram, Reels einen Input nach dem nächsten konsumierst, verliert sich ja für dich auch schon, also eh schon das Zeitgefühl, so dieses Doomsday-Scrolling, wir kennen es alle. Du konsumierst und kriegst mehr und mehr und mehr und ich glaube, da kannst du super gut Desinformation einschleusen. Also die müssen wahrscheinlich noch gar nicht mal so subtil sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du eine Desinformation in einem gerade angesagten Real-Style von TikTok irgendwie verpackst, also dir so trending Sounds anguckst und ein bisschen guckst, was für Videos gerade funktionieren, also in welchem Style sprechen die Leute, wie sind die gekleidet, wie sehen die aus, in welcher Tonalität sprechen die, dass das ganz, ganz oft reicht, um ein Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen aufzubauen und du dadurch super easy Sachen platzieren kannst. Also wenn ich Lehrerin wäre, wäre es natürlich die Frage, ob ich in der Lage wäre, eine Influencerin dazu zu bewegen, für ein Experiment an der Schule ihre Reichweite zu nutzen, um ein Video mit Desinformationen auf ihrem Kanal einzustreuen. Wahrscheinlich nicht. Aber also vielleicht muss er auch gar nicht so professionell sein, ne? Also vielleicht reicht es auch am Anfang mit, also erstens über die schiere Geschwindigkeit, mit der soziale Medien funktionieren können, sinkt die Aufmerksamkeit gegenüber kleinen Fehlern, Vertrauen zu schaffen, indem du Formate wählst, die Kinder und Jugendlichen spannend finden oder die sie kennen, also um ne, vermeintliches Vertrauen aufzubauen. Ich würde mit einer relativ hohen Frequenz spielen, also nicht so einen großen Brecher Desinformationen verbauen und hoffen, dass sie den finden, sondern mit vielen kleinen Desinformationen spielen und das Ganze auch steigern. Also kleiner anfangen und dann zu größeren Desinformationen übergehen. So würde ich versuchen, Leute zu täuschen.
Ja, sehr gut, da kommen wir doch endlich.
Ist sie eine Kriminelle?
Nein. Aber wir kommen der Sache ja näher, ne? Also ich finde, so Social Media ist ja etwas, was auf der Hand liegt, ne? Und bietet ja auch nochmal unglaubliche Möglichkeiten, weil Social Media ja auch so gut kaufbar ist. Also schon so ein kleines Projektbudget, für was man an der Schule ja auch gut umsetzen kann, 250 Euro in Werbung investiert und zack, hast du irgendwie Reichweite, um irgendwie eine Nachricht zu platzieren. Und gleichzeitig, was ich heute gelesen habe, tatsächlich auch erst auf einer anderen Social Media Plattform, wo sich Lehrkräfte ausgetauscht haben zum Thema Fake News, und zwar, weil nicht nur auf den klassischen Social-Media-Plattformen, sondern eben auch im Social-Messaging, also WhatsApp, Signal und so, natürlich ganz viel Fake News gestreut wird und da zum Beispiel unter den Schülern der Schule rumgereicht wurde, dass an einem Tag X Vergewaltigungen legal sind in Deutschland. So was natürlich absolut hanebüchen ist, aber sowas wird dann eben rumgeschickt, ne? Und ich glaube, ein Großteil der Schüler wird es nicht geglaubt haben, aber es reicht ja, wenn es beim geringen Prozentsatz verfängt und die irgendwie...
Es reicht, ja, genau. Wenn es einer glaubt. Es reicht, ja. Wenn es einer glaubt und durchzieht.
Und sowas ist natürlich kritisch, ne? Und da einfach anzusetzen und zu sagen, Fake News sind eben nicht nur die aufwendig produzierten Sachen, wie du eben gerade gesagt hast, sondern es geht eben auch um Frequenz und um stupides Wiederholen, ne? Wenn etwas in Kettenbriefen, in Social Messaging rumläuft, aber eben auch, wenn etwas mit hoher Frequenz auf Social Media läuft. Und ich fand das ganz spannend, dass, als ich hier für die Folge recherchiert habe, natürlich gibt es elaborierte Fake-News-Kampagnen, wie wir sie jetzt auch in der Politik gerade erleben, in der ganzen Debatte, die wir mit diesem Portal Voice of Europe sehen, ne, wo eigene Organisationen, Nachrichtenseiten gegründet werden, wo quasi russisches Geld investiert wird, um Politikerinnen zu influenzen, Falschnachrichten, Desinformation wirklich bewusst zu platzieren. Und dann gibt es aber auch einfach die Art und Weise, offensichtliche falsche Sachen in einer enormen Frequenz ins Netz zu stellen, so dass unter diesem Titel Flooding the Zone, also wirklich einfach so viel Falsches zu sagen, dass Wahre, und man sieht das jetzt nicht, aber ich mache es in Anführungsstrichen, weil, ne, was ist Wahrheit, dass das Wahre, das Richtige quasi untergeht.
Wie waren es Alternative Truths von
genau, die
Donald
alternativen
Trump.
Fakten. Das wäre dann neben der Punkt, wo ich für die Wahlkämpfe nochmal hingekommen wäre, dass das ja manchmal auch einfach super stumpf ist, aber durch die Wiederholung einfach verfängt und mit der Zeit einfach Stück für Stück immer weiter quasi sich einschleicht in den Sprachgebrauch, in die Vorstellung, in dessen, was sagbar und verhandelbar ist, im Miteinander, aber auch in der Gesellschaft. Und dann die Leute ja schon was erreicht haben, auch wenn es total stumpf ist und alle sagen, das ist doch, das kann ja nicht richtig sein. So, aber allein, weil sie sich damit dann beschäftigen müssen, immer weiter verfestigen die Art und Weise, wie gesprochen wird und was besprochen wird.
Ja, es ist ja auch immer so die ewige Diskussion. Also wenn es gerade auch so, wenn wir Richtung Wahlkämpfe oder Politik denken, das ist ja die Kunst der Wiederholung, der Simplifizierung, der starken Vereinfachung, der krassen Verkürzung von Argumenten und deren dauerhafte Wiederholung ist ja das ist ja eine populistische Methodik, die wahnsinnig gut funktioniert, ne? Die natürlich auf der anderen Seite auch ein Problem aufmacht. So, machen wir uns die Arbeit, jede einzelne Desinformation aufwendig zu widerlegen? So, und schaffen wir das überhaupt, also hört uns überhaupt jemand zu oder ignorieren wir das? und sagen so, nee, die können da erzählen, also die können da jetzt irgendwie ihre populistische Nachricht da verbreiten. So, wir ignorieren die und erzählen lieber, was für uns die, ich mache es jetzt auch in Anführungszeichen, Wahrheit ist. Oder sagen, die Faktenlage gibt dieses und jenes her und eben nicht das, was der Populist sprach.
Ja, ich glaube, die Kunst oder das Schwierige ist ja eigentlich, dass wir in Wahlkämpfen sehr komplexe Themen haben, die aufgedröselt werden müssen für alle Wahlgruppen, so dass sie verstehen, was hat das mit dem eigenen Leben zu tun, welche Entscheidungen treffe ich jetzt, wenn ich eine Partei wähle. In manchen Landtagswahlen, die stattfinden, können natürlich auch zum Beispiel 16-Jährige wählen, genauso wie auch in der Europawahl 16-Jährige wählen können. Dann stellen sich da vielleicht für 16-Jährige das erste Mal ja auch fundamentale Fragen, ne? Was für Parteien und welche politischen Ziele möchte ich jetzt für 4 oder 5 Jahre unterstützen? Das, was du gerade angesprochen hast, ne? Ein Argument so zu reduzieren, dass es ein Satz ist, dass es an Komplexität so reduziert ist, dass sich möglichst viele dahinter versammeln können, ist ja einerseits gut, weil es dann viele Menschen irgendwie dazu bringt, über dieses Thema nachzudenken, was es für sie zu tun hat. Aber das Problem ist eben, wenn ein Argument so verkürzt ist, dann kann es eben auch in jede Richtung wieder aufgefaltet werden. Man weiß eigentlich gar nicht, wofür es steht. Weißt du, was ich meine?
Naja, und die Frage ist halt auch, ob sich damit kritisch auseinandergesetzt wird, ne? Also Argument, was ja immer wieder aufgenommen wird, ist, oder was immer wieder in Diskussionen aufkommt, ist, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Und dann stehst du da und denkst dir, muss ich jetzt zum 87. Mal das Thema Fachkräftemangel ansprechen, das Thema ansprechen, dass sehr, sehr viele Menschen, die aus dem Ausland nach Europa flüchten, nach Deutschland flüchten, erstmal gar nicht arbeiten dürfen, sondern zu Nichtstun verdammt sind, bis ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist, ne? Also all so eine Sachen. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Problematik, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ist, wenn jemand vermeintlich Verständnis für dich hat und ein Problem anspricht. Also stell dir vor, du bist in der Lage, dass du arbeitslos bist, dass du arbeitssuchend bist. Und du verstehst einfach nicht, warum, weil du hast eine Ausbildung gemacht, du hast irgendwie 30 Jahre gearbeitet und jetzt findest du einfach keinen Job mehr. Und du fragst dich, woran liegt das? Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, das liegt daran, dass dir die Ausländer die Arbeit weggenommen haben. Du bist eh schon wütend, du bist frustriert und dann liefert dir nicht jemand eine vermeintliche, einfache Erklärung, sondern es liefert dir jemand eine Erklärung. Und es ist wahnsinnig schwierig, sich dieser einfachen Erklärung zu entziehen. Wir haben keinen Bock drauf, ständig alles kritisch zu hinterfragen. Es ist saumäßig anstrengend, ständig alles kritisch zu hinterfragen. Und es ist vor allem dann anstrengend, wenn vielleicht auch dein soziales Umfeld diesen Satz immer wieder hört und auch mitspricht und sowas. Und hast du immer Lust zu widersprechen? Und willst du immer derjenige sein, der sagt so, nee Leute, heute Abend unterhalten wir uns mal darüber, wie die demografische Verteilung auf dem deutschen Arbeitsmarkt aussieht so. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist wahnsinnig schwierig.
Ja, da erinnere ich mich an die Sinus-Jugendstudie 2020, wo es auch um politische Bildung, Meinungsbildung ging. Und was mich da damals, da gab es viele Punkte, die hochinteressant sind. Ich lege allen das Studium der Sinus-Jugendstudie 2020 ans Herz, vor allem um vorbereitet zu sein auf die Sinus-Jugendstudie 2024. Aber was mich damals...
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, wir können an der Stelle ganz, ganz sanft im Podcast so Final Countdown von Europe einspielen. Ich guck mal. Es macht sofort was im Kopf. Ja.
Es macht sofort was.
Was da hängen geblieben ist, dass einerseits Kinder und Jugendliche, die befragt wurden bei Sinus, Politik generell als hässlich empfinden, also sehr aggressiv, sehr, sehr feindselig, wenig auf Gemeinschaft, dass Jugendliche in der Politik und im politischen Handeln, in Engagement, Aktivismus sowas suchen wie moralische Schönheit, also Umweltschutz, Tierschutz, Diversity, ganz großes Thema gewesen. Diese Themen, dann beim Thema Fake News, die Frage war, mit wem redet ihr über Fake News? Und da eben nicht die Eltern standen. Und das hat mich ehrlich gesagt schockiert, weil dann in der Begründung auch war, Kinder nehmen wahr, dass viele Eltern Fake News konsumieren und reproduzieren und sie deswegen nicht als qualifizierte Ansprechpartnerin verstehen, um dieses Thema für sich zu bearbeiten. Und was dann passiert ist, dass sie es mit Freundinnen versuchen zu klären. Und dann kommen eben Fraktionen zusammen, die alle kein Wissen haben, versuchen das Beste draus zu machen. Manche besser, manche schlechter, je nach Milieu, im Fall von Sinus, wie es dann gut gelingt. So, und nur im seltensten Fall geht es dann noch proaktiv auf die pädagogischen Fachkräfte zu. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach nicht unterschätzen darf, dass Kinder und Jugendliche da eigentlich Ansprechpartnerinnen brauchen, authentische Ansprechpartnerinnen, die vielleicht auch nicht unbedingt per se verurteilen, aber die dir helfen, Sachen zu machen. Und ich fand ein Projekt ganz gut, das ist schon ein bisschen älter, aber das ist nach wie vor eine geniale Idee gewesen. Und ich finde es schade, dass in seinem Modellcharakter in aller Schönheit nicht fortgeführt wurde. Das Projekt Trumpet, wo als Trump Präsident geworden ist, mit dieser Art Wahlkampf zu führen, alternative Fakten, Social Media, und der sich einfach nicht geschert hat, darum überhaupt irgendwas Wahres zu sagen, sondern es war klar, Donald Trump lügt. Fertig, aus. Und mit diesem Wissen und mit dieser Art und Weise Wahlkampf zu führen, eine Schülerinnenvertreterwahl zu organisieren, zu sagen, hier in Brandenburg könnte an der Schule alle wählen, wer Schulsprecherin sein soll. Und wir machen jetzt einen Wahlkampf. Und in diesem Wahlkampf machen wir alles. Plakate, TV-Shows, Radioshows, Social-Media-Accounts und alles begleitet durch die Lehrkräfte und Medienpädagoginnen, um einfach zu zeigen, wie funktioniert so ein Wahlkampf, wie fühlt sich das an, Desinformation zu betreiben, auch wirklich, das war alles gut austariert und immer darauf geachtet, dass Grenzen nicht überschritten werden, aber hart an die Grenzen ranzugehen, das fand ich, war ein sehr mutiges Projekt, aus dem man viel lernen kann, weil die teilgenommen haben, automatisch gemerkt haben, ah, okay, ab hier funktioniert etwas nicht. Auch die quasi die Desinformationen verbreitet haben, dann ja irgendwann an den Punkt kommen, wo sie accountable wären, ihre Desinformationen einzulösen. Und ich fand, das war ein ganz wunderbares Projekt, um dieser Gruppe an Schülerinnen zu ermöglichen, zu verstehen, was das macht, was die Konsequenzen sind, weil dieser Mikrokosmos dann einfach so schnell ist in der Schulsprecherinnenwahl. Und habe das Gefühl, dass dieses Projekt und die Auswertung auf jeden Fall unterschätzt ist. Aber das packen wir nochmal in die Shownotes, dann können sich alle darüber informieren und nachlesen.
Bin auf jeden Fall gespannt, welche News Donald Trump uns in den nächsten Monaten bis hin zur Präsidentschaftswahl in den USA im Herbst servieren wird. Es ist auffällig ruhig um ihn, oder?
Naja.
Im Wahlkampf. Also bis auf die Tatsache, dass er ständig von irgendwelchen Gerichten zu Millionenzahlungen verknackt wird, die er nicht blechen kann, um dann zu behaupten, dass er das Geld irgendwo doch in bar hat, so 350 Millionen Dollar in bar, okay?
Ja, ich glaube, der Wahlkampf hat ja in dem Sinne noch nicht begonnen, als dass rein theoretisch laut Zeitlinie noch die Vorwahlen gerade laufen.
Ja, ohne Kontrahenten.
Das amerikanische Vorwahlsystem, was willst du machen, ne?
Indienwelt übrigens auch jetzt.
Stimmt, das ist
mehrere Wochen lang.
Ja.
Die größte Demokratie der Welt.
Das habe ich auch neulich gelesen, was für ein unglaublicher organisatorischer Akt für so viele Menschen in so unterschiedlichen regionalen Voraussetzungen Wahlen zu organisieren, ist extrem anspruchsvoll.
Wenn es euch interessiert, schaut euch mal den Wahlkampf von Modi an. Der ist nämlich sehr spannend auf technologischer Ebene gemacht, weil er kann ja unmöglich in sämtliche entlegenen Winkel von Indien reisen für seinen Wahlkampf. Also sie machen sehr, sehr viel über Social Media und Messenger-Kanäle. Also dass du zum Beispiel du bekommst eine WhatsApp-Nachricht von Modi, okay, oder dass er seine Reden über Hologramme von sich selbst übertragen lässt. Und das finde ich wild. Also irgendwie auch cool. Jetzt kann man über den Typen sagen, was man will, aber die Idee ist schon gut. Das muss man ihm lassen. Oder seinem Wahlkampfteam lassen. Ihm persönlich wahrscheinlich nicht. Das muss man seinem Wahlkampfteam lassen.
Da fühlt man sich sofort in der Zukunft reden über Hologramme. Olaf Scholz hat ja jetzt auch seinen WhatsApp-Broadcasting-Channel gestartet. Das heißt, er ist nicht ganz so weit hinterher. Und TikTok. Das ist natürlich auch eine interessante Sache, dass, ich sag jetzt mal, Parteien, Akteure, die sehr lange sehr dominant auf bestimmten Plattformen waren, dass die jetzt darum kämpfen müssen, weil auf einmal doch andere Parteien diese Plattform auch nutzen wollen, um eben quasi Land und Audience zurückzugewinnen. Bin gespannt, ob das so einfach klappt. Aber auch spannend an der ganzen Sache, dass in dieser ganzen Debatte, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt beim Thema Fake News, die Macht dieser Plattform, als jetzt die ganzen Debatten um AfD, Voice of Europe, Russland aufgekommen sind, dass TikTok selber die Reichweite des, wie heißt der, Makar eingegrenzt hat, damit quasi erstmal gucken wollte, bevor irgendwelche Untersuchungen abgeschlossen sind, dass der nicht weiterhin seine extreme Reichweite auf TikTok nutzen kann. Das fand ich eine ganz interessante Sache, weil damit die Plattformbetreiber ja durchaus auch eingestehen, dass sie doch sehr viel Kontrolle darüber haben, was auf diesen Plattformen publiziert wird und da auch eingreifen können, obwohl sie immer sagen, dass sie es eigentlich nicht können.
Naja, auch Instagram hat ja vor ein paar Wochen angekündigt, wieder weniger politisch werden zu wollen. Du kannst ja in deinen Einstellungen, dann gibt es ja dann immer so Anleitungen, ne? So wie kannst du dir wieder politische Inhalte anzeigen lassen. Aber dass InfluencerInnen anhand ihrer Reichweiten und FollowerInnenzahl merken, dass also die politische Inhalte machen, dass die weniger gezeigt werden, ne? Also das steckt schon Absicht dahinter.
Ich habe noch so ein Konzept, das kenne ich noch aus dem Studium, was ganz gut passt zu dieser ganzen Fake-News-Debatte und weil du gerade nochmal Donald Trump angesprochen hast. Das Faszinierende bei Donald Trump und diesen Hardcore-Anhängerinnen der Republikanischen Partei ist ja, dass sie dass es eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung davon gibt, was Lügen sind und was nicht. Dass quasi per se alles, was die politische Gegenseite sagt, ist ja die Lüge. Also das trifft ja für beide Seiten zu, ne? Und das ist etwas, was ich nochmal ganz spannend fand. Das haben auf einer anderen Ebene haben wir das schon mal diskutiert in den letzten Jahren mit so Echo Chambers in Social Media zu sagen, ne, die Leute, die politischen Lager, die sind gar nicht mehr miteinander im Diskurs, sondern nur untereinander. Und fand das ganz faszinierend. Man findet ja für alles immer wieder einen französischen Philosophen, der in den 90er Jahren etwas diskutiert hat.
Ich bin so gespannt,
Jean
wer es
Baudrillard
ist.
Jean Baudrillard ist ein Medienphilosoph gewesen, tot. Der war nicht ganz unumstritten und ich will den gar nicht so sehr hochhalten, aber er hatte ganz interessante Gedanken zu dem Thema Simulacrum. Das ist quasi so ein Begriff aus, wenn sich Realitäten spiegeln, also seine Theorie war es dann, dass Medienprodukte neue Realitäten erzeugen können, die Realitäten simulieren. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber dadurch, dass Donald Trump und die Republikanische Partei eigentlich seit Jahren quasi immer diese Falschnachrichten, diese falschen Behauptungen wiederholen und alles immer dagegen wettern, quasi für manche Menschen, dass die richtige Realität ist und sie nicht mehr in der Lage sind, zu denken, dass es anders sein könnte. Das finde ich eine ganz spannende Debatte, weil der hat das Anfang der 90er diskutiert. Da war Internet noch nicht so das Ding, das war schon da, aber so diese Auswirkungen damals schon beschrieben zu haben, ist eine ganz spannende Sache. Ich kann für die ganz, ganz, ganz doll Interessierten kann ich einen Literaturlink da nochmal in die Shownotes packen. Ist aber schwierige französische Philosophiekost.
Danke, dass du sie für uns runtergebrochen hast. In ein verdauliches Stückchen.
In ein extrem reduzierten Maß an Komplexität. Alles eine Simulation.
Gerade so erträgliches Maß an Komplexität. Mhm. Stefan, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen. Du hast uns ein Fundstück mitgebracht, was zum Thema passt. Hast du mir vorhin verraten?
Ich spiele einmal kurz den Trainer rein. Profi und so.
Fundstück.
Ich dachte mir, das Thema ist so wichtig, es brauche eigentlich so viel Put, dieses Thema mit einem Fundstück zu würdigen von einem Projekt, das aktuell läuft, das auch gute Arbeit leistet. Und zwar ist es das Projekt Quapito von einer großen deutschen Stiftung.
Es hört sich an wie ein Pokémon.
Es gab Quapsel. Und wie ist die Weiterentwicklung von Quapsel? Recherchieren wir danach nochmal.
Ich habe keine Ahnung, ich bin die falsche Person.
Du kannst nicht einfach Pokémon ansprechen und dann nicht Pokémon-fit sein.
Ich hatte immer nur, ich habe auch nie Karten bekommen. Also ich habe die immer nur von irgendjemandem dann geschenkt bekommen und das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist Glumanda.
Aber Quapito ist kein, also in diesem Kontext kein Pokémon, sondern ist ein Projekt, wo es darum geht, Fake News zu bearbeiten. Und bei Quapito gibt es das einerseits Materialien für Lehrkräfte oder pädagogisches Personal und es gibt Material direkt für Kinder und Jugendliche, einfach zum Ausprobieren, spielerisch so ein bisschen zu trainieren, Fake News zu entdecken, sich so ganz generell für das Thema zu sensibilisieren. Link packen wir in die Shownotes und einfach mal anklicken, ausprobieren, sich selbst auch mal testen, gucken, wo man so steht in seinem Fake News Sensor. Ja.
Richtig cool. Vielleicht benutze ich das auch mal auf der Arbeit und verkaufe es als meine eigene, als meinen eigenen Fund. Hey Leute.
Das ist dann das nächste große Ding, kurz bevor du dein Startup für KI-Übersetzungen an Touristen auf den Weg bringst. Aber was hast du uns eigentlich mitgebracht, Pia?
Ich habe uns ein kleines Update mitgebracht zu einem Fundstück aus einer vergangenen Folge. Erinnerst du dich an mein allererstes Fundstück, Stefan?
Das hatte was mit Hunden zu tun.
Jetzt frage ich mich gerade, ob ich falsch liege, ob es doch nicht mein erstes Fundstück war. Ja,
aber wir tun so, als ob du mehr weißt als ich.
Ich dachte, dass mein erstes Fundstück die Fischdorbell war in Utrecht, wo man im Internet Bescheid sagen konnte. Da gab es eine Webcam, wenn die Fische durch einen Kanal geschwommen sind, wenn die Fische an der Schleuse waren. Und dann konnte man klingeln virtuell, damit ein Schleuser die Schleuse für die Fische im Kanal aufmacht. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass es jetzt wieder geht. Jetzt im Frühling ist, kann man wieder klingeln. Also die Fischdorbell ist wieder aktiviert. Ihr könnt wieder Fischen beim Schleusen helfen, wenn ihr wollt. Und ich prüfe nochmal nach, ob das wirklich die erste Folge war, in der ich das gesagt habe oder nicht.
Du hast recht. Ich habe das gerade verifiziert, meiner transversalen Quellenkundefähigkeit. Du hast recht, die Fischdorbell war dein allererstes Fundstück. Hunde liegt einfach so nah. Es liegt so nah.
Aber, ja. Ich mache nächstes Mal bringe ich ein Hundefundstück mit.
Okay, das ist ein gutes Versprechen. Und vielleicht müssen wir einfach nächstes Jahr gemeinsam nach Utrecht fahren und live von der Fischstore die Folge machen.
Oh mein Gott, das wäre so cool. Stell dir vor. Und dann nebendran sitzen und dann trotzdem virtuell die Fischdorbell
und so ein Lachs springt dann da raus und das Plätschern hört man im Podcast.
Ich weiß nicht, ob es Lachse sind, aber was auch immer ihr da schwimmen habt.
Makrelen,
Frikandel, aber schwimmt noch. Ja, finde ich schön. Kleiner Teamausflug nach Utrecht.
Ist gemerkt.
Gefällt mir. Super. Ich glaube, mit dieser Idee können wir uns, mit diesem Plan, es soll nicht nur eine Idee, mit diesem Plan können wir uns für heute verabschieden.
Ich danke dir. Schön, dass du wieder in Deutschland bist und nicht mehr in Mexiko.
Danke für die schöne Willkommensfolge zurück.
Und dann sehen wir uns im nächsten Monat. Mach's gut, Pia. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.